Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos.
Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des Keine Meinung Philosophie-Podcasts. Ich bin Özgün und Alexandros ist heute nicht dabei. Lässt sich entschuldigen, dafür habe ich den sehr guten, außergewöhnlichen, den alle schon kennen, Vassilis bei mir.
Hi, schön wieder da zu sein.
Wir sprechen, wie wir schon einmal gemacht haben, wir haben einmal über Theologie gesprochen und Religionskritik, aber heute sprechen wir im Genauen über Marx und Feuerbach. Also Marx und Feuerbach ist, da ploppt einem sofort die Thesen über Feuerbach auf, die alle mal irgendwo gehört haben. Aber unser Ausgangspunkt ist eine Schrift. Eine Schrift, die da lautet, Luther als Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach. Das ist eine kleine Schrift, die ist im ersten Drittel der 1840er Jahre erschienen. Und in dieser wird Feuerbach verteidigt gegen Strauß, der diesen zuvor kritisiert hatte, beziehungsweise Feuerbachs Schrift das Wesen des Christentums kritisiert hatte. Eine Autorenschaft ist nicht bekannt. Es ist unterschrieben mit kein Berliner, was aber einige Leute, vor allem auch sowjetische Wissenschaftler, nicht davor abgeschreckt hat, es Marx zuzuschreiben, als sie es dann veröffentlicht hatten in ihren Marx-Engels-Ausgaben. Das ist aber doch ein Streitgespräch, also es steht zur Diskussion, ob es so stimmt. Also die Aussage dieser kleinen Schrift, dieser paar Zeilen ist, und es gibt keinen anderen Weg für euch zur Wahrheit und Freiheit als durch den Feuerbach. Der Feuerbach ist das Purgatorium der Gegenwart. Oftmals, vielleicht sagt jetzt dem einen oder anderen auch Purgatorium der Gegenwart was, das wird immer wieder Marx zugesprochen, das hieß es, ja, Marx hat doch Feuerbach da verteidigt, aber nee. Vielleicht war dem nicht so. Es gibt Indizien, will ich es vielleicht nennen, bevor ich sage Beweise. Indizien, die aufgetan wurden von beispielsweise Hans-Martin Sass und auch Johannes Wallmann, die in ihren jeweiligen Schriften Sass in Feuerbach statt Marx und Wallmann in Ludwig Feuerbach und die theologische Tradition darauf kommen, dass es nicht Marx gewesen sein kann, aus verschiedensten Gründen. Und damit wir das jetzt beantworten könnten, ob denn jetzt der Marx ein Freund des Feuerbachs war zu dem Zeitpunkt, müssen wir erstmal klären, wie denn das Verhältnis von Marx und Feuerbach in ihrer Philosophie ist. Und dazu brauchen wir den Vassilis, der uns über den Herrn Ludwig Feuerbach mal genauer unterrichten kann.
Ludwig Feuerbach ist geboren 1804, also Anfang des 19. Jahrhunderts in Landshut in Bayern. Protestantisch erzogen worden. Sein Vater war ein in Bayern und auch darüber hinaus sehr bekannter Jurist und auch in Landshut war er Professor für Zivilrecht und Kriminalrecht, hieß Paul Johann Anselm Feuerbach. Der ist dann auch in Bayern vom König von Bayern zum Ritter geschlagen worden, weil er ein liberales Strafrecht, eine liberale Strafrechtsreform durchführen wollte, ist dann aber von der Reaktion aus München vertrieben worden nach Ansbach, wo dann der kleine Ludwig Feuerbach dann auch seine Schule besucht hat. Er ist ins Gymnasium gegangen und nachdem er das Gymnasium in Ansbach abgeschlossen hatte, ging es ihm dann, wie sich gehört für einen Akademikersohn, an die Universität. Er hat Theologie studiert, zumindest vorerst, auf Anraten des Vaters, also der Vater, der Paul Johann Feuerbach war sehr gut vernetzt in der intellektuellen Szene der damaligen Zeit, hatte sehr viele Kontakte und hatte ein besonderes Faible für die Theologie in Heidelberg, weil da nämlich der rationalistische Theologe Heinrich Eberhard Gottlob Paulus gelehrt hat. Der hat dann versucht, die Wundererzählungen rationalistisch aufzuklären und was es damit auf sich hat. Und das hat dem Vater von Feuerbach zugesagt. Dementsprechend hat er seinen Sohn dann nach Heidelberg geschickt. 1823 mit 19 Jahren ist dann Ludwig Feuerbach nach Heidelberg gegangen, wo er aber nicht den ausgewählten Weg des Vaters genommen hat, sondern er ist einen, nennen wir es mal, anderen Theologen, der auch in Heidelberg gelehrt hat, geraten. Und das ist der heute ein bisschen vergessene, damals sehr bekannte spekulative Theologe Karl Daub gewesen. Spekulative Theologie meint grundsätzlich eigentlich der Versuch, Theologie im Anschluss an Hegels Philosophie zu machen, ganz grob. Und Feuerbach war von diesem Karl Daub sehr, sehr angetan, hat sehr guten Kontakt zu ihm geschlossen. Und nach einem Jahr, in dem er in Heidelberg war, durfte er dann, hat er seinen Vater angefleht, er durfte nach Berlin gehen, weil er war nämlich von Daub und Hegels, also von Daubs Hegel-Darstellung so angetan, dass Feuerbach Hegel selbst hören wollte. Und nach einem Jahr Studium in Heidelberg durfte er dann nach Berlin gehen. Der Vater hat zugestimmt und er hat dann ab 1824 bis 1826 Hegel selbst gehört in Berlin. Hat dann auch bei Schleiermacher studiert, Theologie und dann Philosophie bei Hegel. Er hat eigentlich alle Vorlesungen bei Hegel besucht, die man besuchen kann, außer die Ästhetik, die hat er nicht gehört. Also Logik, Religionsphilosophie, Geschichtsphilosophie, Naturphilosophie und Geschichte der Philosophie. Gerade die Religionsphilosophie, da beginnt es schon für Feuerbach zu bröckeln bei Hegel. Er ist ein sehr begeisterter Hegelianer, aber mit der Religionsphilosophie ist er erstmal noch nicht so ganz einverstanden. Aber er ist von Hegel und der Philosophie so überzeugt, dass er ein Jahr, nachdem er nach Berlin gegangen ist, also 1825, bricht er sein Theologiestudium vollends ab, um sich ganz der Philosophie widmen zu können. Er kehrt nach Bayern zurück, wechselt an die Universität Erlangen, um sein Philosophiestudium zu Ende zu bringen, schreibt auch eine Habilitationsschrift in ganz hegelianischem Stil. Also er schreibt über die eine unendliche und allgemeine Vernunft auf Lateinisch. Ganz klassischer hegelischer Topos. Er hat die Schrift auch an Hegel geschickt. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob es eine Reaktion von Hegel gibt. Besonders ist sie jetzt im hegelianischen Kontext nicht. Daraufhin war er 3 Jahre Privatdozent in Erlangen, hat darauf gehofft, dass er irgendwann an eine große Universität berufen wird. Er hat auf Heidelberg gehofft, hat vielleicht auch auf München gehofft, hat Vorlesungen gehalten, die eigentlich letztlich nichts anderes waren als hegelische Philosophie mitzuteilen. Also er hat quasi Hegel-Vorlesungen gehalten, über Logik und Metaphysik zum Beispiel. Was ihm aber die universitäre Karriere nachhaltig versperrt hat, war, dass Feuerbach 1830 eine Schrift veröffentlicht hat, und zwar anonym, und die den Titel trug Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, wo er das allererste Mal religionskritisch bzw. christentumskritisch aufgetreten ist. Er hat nämlich, wie der Titel schon sagt, über Tod und Unsterblichkeit nachgedacht und letztendlich dem Christentum vorgeworfen, indem es, dass es eine Jenseitsvertröstung und eine, also letztendlich strebt das Christentum eine Jenseitsvertröstung an und achtet nicht auf das Diesseits, achtet nicht auf das Leben im Diesseits und zerreißt deswegen die Welt in zwei Welten. Und der Christ will eigentlich nur in der zweiten Welt leben und vergisst daraufhin sein Leben in der ersten Welt, die ja eigentlich das eigentliche Leben nur ist. Dementsprechend kommt Feuerbach zum Schluss, der Tod muss bejaht werden, damit das Leben bejaht wird. Und wenn der Tod bejaht wird, muss die Unsterblichkeit der Seele abgelehnt werden. Das ist so der Grundtenor der Schrift, ganz grob zusammengefasst. Und es ist aber leider nicht dabei geblieben, dass es eine anonyme Schrift wurde. Es war nämlich relativ schnell klar, wer sie geschrieben hat. Und daraufhin war dann klar, dass Feuerbach nie ein großes akademisches Amt belegen wird. 1831, also ein Jahr, nachdem er die Schrift veröffentlicht hatte, verlässt er auch die Universität in Erlangen. Er ist dann kein Privatdozent mehr, beziehungsweise er wird gegangen, sagen wir es so, lebt daraufhin als Privatgelehrter. Nicht mehr an der Universität, er schreibt Bücher, aber ist halt abhängig von dem Geld, was er mit seinen Büchern verdient und ist abhängig auf Gönnerschaft. Er heiratet dann auch in eine relativ reiche Familie, glaube ich, eine Porzellanmanufaktur ein und hat dann relativ gut ausgesorgt für ein paar Jahre. Er schreibt dann relativ viele Bücher in kurzer Zeit, in 5 Jahren, über Francis Bacon, über Spinoza, über Leibniz, über Pierre Bayle. Und nähert sich da immer mehr einer Kritik an Hegel an und einer Kritik der hegelischen Philosophie, die er anfangs als ein begeisterter Vertreter verteidigt hat. Und zwar kommt er immer weiter zum Schluss, dass das, was die hegelsche Philosophie anstrebt, oder zumindest was Feuerbach sagt, was die hegelsche Philosophie anstrebt, Glaube und Vernunft auf eine Identität zurückzuführen. Dass nämlich der Inhalt des Glaubens und der Inhalt der Vernunft eigentlich identisch sind. Damit kann Feuerbach sich zusehends weniger anfreunden. Und das ist halt auch der Grund, warum er sich dann eben mit diesen Denkern wie Bacon, Spinoza, Leibniz und Pierre Bayle beschäftigt. Um eben diesem Verhältnis von Glaube und Vernunft auf den Grund zu gehen und eben sagt, diese Identität bei Hegel kann so nicht angenommen werden, auch aus hegelscher Sicht. Also er versucht dann, Hegel gegen Hegel zu wenden. Was ihn dann dazu führt, in den Ende der 1830er Jahre, Anfang der 1840er Jahre, das Werk zu schreiben, was quasi sein das berühmteste Werk ist, unter dem man ihn heutzutage kennt, das letztendlich veröffentlicht wurde als Das Wesen des Christentums. Es war gedacht als eine Theologiekritik. Es sollte auch ursprünglich heißen Die Illusion der Theologie. Genau, ich versuche es einfach jetzt kurz zusammenzufassen, wenn das für dich in Ordnung ist, Özgün.
Ja, bitte, darum geht es ja. Also wir möchten gerne wissen, was Feuerbach denn dort verfasst hat oder Neues verfasst hat im Vergleich zu dem, was im religionskritischen Diskurs seiner Zeit vorherrschend war.
Jetzt, genau, wo du den religionskritischen Diskurs anführst, wo ist Feuerbach zu verordnen? Die Religionsphilosophie zu dem Zeitpunkt hat eigentlich zwei große Vertreter. Das ist einmal Hegel und Schleiermacher, die sich beide auch nicht leiden konnten, zumindest von dem, was man so gehört hat. Letztendlich, nach Kant ging es darum, dass eigentlich eine wissenschaftliche Theologie, also eine Bestimmung des Wesens Gottes und des Wesens Jesu Christi und was es mit der Seele und der Welt auf sich hat und mit der Schöpfung und der Erlösung, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Das kann die Vernunft nicht erfassen. Und dementsprechend wenden sich die damaligen Denker, die jetzt wie Schleiermacher und Hegel, wenden sich eben an die Religion, dass sie sagen, okay, wenn jetzt Gott keine Wahrheit hat, wenn wir uns an den Menschen wenden, die Religion ist etwas, was überall auftritt, in jeder menschlichen Kultur. Und dementsprechend, wenn die menschliche Kultur eine Wahrheit besitzt, muss die Religion auch eine Wahrheit haben. Und das ist quasi der Punkt, wo Feuerbach dann auftritt und sich auch versucht, in diesen Diskurs einzuarbeiten. Für Hegel ist die Religion quasi eine Vorstufe des absoluten Geistes zur Philosophie hin. Für Schleiermacher ist die Religion ein ganz eigenes Gebiet der menschlichen Kultur. Neben Metaphysik, neben Ethik ist die Religion ein ganz eigenes Gebiet im Gefühl. Das sich hauptsächlich des Gefühls bedient. Und das ist auch etwas, was Feuerbach eigentlich sehr dankend aufnimmt.
Ja, er spricht oft vom Gemüt. Das ist dann wahrscheinlich...
Genau.
Ja.
Genau, also Schleiermacher sagt, die Religion ist eine eigene Provinz im Geiste und spricht eben das Gefühl, das Gemüt an und die Anschauung. Und in einer anderen Schrift, jetzt nicht im Wesen des Christentums, sondern im Wesen der Religion, nimmt auch... Also zitiert Feuerbach eigentlich auch Schleiermacher, wenn er sagt, die Religion ist eben letztendlich ein Abhängigkeitsgefühl des Menschen. Das ist eigentlich genau das, was Schleiermacher auch sagt in der späten Berliner Zeit. Aber was treibt jetzt Feuerbach eben dieses Wesen des Christentums zu schreiben? Ich habe hier ein Zitat von Feuerbach an Arnold Ruge. Das ist quasi der Verleger von Feuerbach und von Marx, zufälligerweise. Vom November 1839, und da schreibt Feuerbach eben, was ist der letzte Grund unserer geistigen und politischen Unfreiheit? Die Illusion der Theologie. Ich weiß, dass aus meinem eigenen früheren Leben, wo dieser Teufel in Engelsgestalt mich in seinen Krallen gehabt hat. Also Feuerbach hat selbst Theologie studiert, er kennt die Theologie aus erster Hand und dementsprechend auch die Illusion der Theologie. Und er sagt, es ist unglaublich, welche Illusionen die arme Menschheit beherrschen, noch heute beherrschen, und wie uns die spekulative Philosophie in ihrer letzten Richtung, statt von diesen Illusionen zu befreien, nur darin bestärkt hat. Da zeigt sich schon die Hegel-Kritik Feuerbachs, dass er eben sagt, Hegel hat eigentlich nicht versucht, die Religion zu kritisieren und Theologie abzuschaffen, sondern die spekulative Philosophie ist in letzter Konsequenz eigentlich auch nur eine Theologie. Die redet auch von Gott und die redet auch vom unendlichen Wesen. Und da kann Hegel eben seinen eigenen Anspruch nicht mithalten, also nach Feuerbach. Ob das Hegel selbst so wollte, ist eine andere Sache, aber Feuerbach hat ihn erstmal so gelesen. Und dementsprechend muss die spekulative Philosophie erstmal auf die Theologie zurückgeführt werden. Und die Theologie muss eben in ihrer Illusion erkannt werden. Und wenn diese Illusion der Theologie erkannt wird, kann eben das wahre Wesen der Religion ans Licht kommen. Und dieses wahre Wesen der Religion ist eben nach Feuerbach in der letzten Konsequenz eben der Mensch. Das Wesen des Christentums, dann 1841 erschienen, ist auch in zwei Teile geteilt. Also in zwei Hauptteile. Der erste Hauptteil beschäftigt sich eben mit der Wahrheit der Religion, eben, dass der Mensch sich da eben innerhalb der Natur bewegt und sich in der Religion eben quasi für die Vergegenständlichung von Liebe und von Brüderlichkeit, also quasi all das, was den Menschen auszeichnet, wird in der Religion vergegenständlicht als Gott angesprochen. Und der zweite Hauptteil des Wesens des Christentums beschäftigt sich eben mit diesen Illusionen der Theologie, also mit der Trinität und mit Gottesbeweisen und der Existenz
Buße.
Gottes, Buße, genau. Also letztendlich das, was die Religion theologisch überformt, das muss weggeschafft werden, damit eben die Religion wieder in ihren letzten Grund eben in den Menschen zurückgeführt wird. Deswegen das gesagt wird bei Feuerbach eben, das Geheimnis der Theologie ist die Anthropologie.
Das
Genau.
ist dann auch wahrscheinlich
Das.
dieser gewisse Materialismus, den Marx dann auch meint, wenn er in den Feuerbach-Thesen
Genau.
schreibt, dass der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus, den Feuerbachschen eingerechnet, etc. pp. Das ist dann dieser Material, also diese
Ja.
anthropologische Analyse quasi.
Genau.
Okay. Jetzt hast du das eingeleitet mit einem Brief, den Feuerbach an Ruge geschrieben hatte, wo er begründet, warum er das jetzt macht. Das war aus dem Jahr 39.
Genau.
Und dort, wenn es nur mal kurz wiederholen könnte, sagt er möchte die Illusion beenden. Die Wortwahl, wie war die nochmal?
Also genau, er sagt letztendlich, der letzte Grund also ich zitiere nochmal, der
Ja.
letzte Grund unserer geistigen und politischen Unfreiheit sind die Illusionen der Theologie, die er eben aus erster Hand kennt und um eben die Menschheit zu befreien oder die arme Menschheit von den Illusionen, die sie beherrschen, zu befreien, muss eben dieser illusionäre Überbau der Theologie fortgeschafft werden. Und dementsprechend muss auch die spekulative Philosophie verabschiedet werden, wie sie Hegel präsentiert hat.
Interessant, das ist sehr interessant, denn Marx spricht einige Jahre später, im Jahr 42, genaues Datum ist der 30. November 42, schreibt er auch einen Brief an Ruge. Ruge ist ja eine Person, die beide kennen. Das ist ja, du hast es ja auch gesagt, das ist ein Verleger von Marx, auch ein Verleger von Feuerbach, der auch ein Problem hatte mit der vorherrschenden politischen Macht und diese jungen, man kann sie ja schon jung nennen, in ihren 20ern und 30ern, vielleicht Feuerbach ist ein bisschen älter, da war er schon Richtung 40, nur um den Kontext mal klarzustellen. Also Marx schrieb an Ruge 42, dass er vorhabe, Zitat, die Religion mehr in der Kritik der politischen Zustände als die politischen Zustände in der Religion zu kritisieren. Da die Religion an sich inhaltslos nicht vom Himmel, sondern von der Erde lebt und mit der Auflösung der verkehrten Realität, deren Theorie sie ist, von selbst stürzt. Also er wirft dort schon vor, er spricht also eine falsche Sache, die passiert, die wahrscheinlich, er könnte auch Feuerbach schon damit gemeint haben, dessen Wesen des Christentums ja schon 41, ein Jahr vorher erschien, dass dieser die politischen Zustände in der Religion kritisiert. Tut das, hat das, das hat auch Feuerbach so getan, oder nicht? Also er hat ja die Institutionalisierung der Religion in Form der katholischen Kirche im Besonderen kritisiert und das als ein starkes Argument in seiner
Genau.
Philosophie herausgearbeitet.
Genau, also das, was er stark kritisiert, also wie gesagt, er versucht dem Wesen der Religion seine Wahrheit abzugewinnen Und das ist eben die Wahrheit des Menschen, die Anthropologie. Was er aber kritisiert letztendlich, ist diese notwendige Entwicklung bei allen Religionen, dass sie eben Positivität gewinnen und dementsprechend auch Institutionen und Kirchen entwickeln, die aber letztendlich in ihrer Abstraktion letztlich das Wesen der Religion, das eben der Mensch ist und nicht die Kirche oder auch nicht das Wesen Gottes, sondern das Wesen der Religion ist das Wesen des Menschen, oder die Anschauung des Wesens des Menschen. Und eben diese Positivität, diese Institutionalisierung, wie sie gerade bei Feuerbach im Mittelalter in der katholischen Kirche sieht, da werden dann Dogmen gemacht und da hat die Kirche eine unfassbare Macht, dass eben gerade das kritisiert wird, weil da eben das wahre Wesen der Religion verstellt wird. Und da werden dann die Illusionen der Theologie geschaffen. Also er kritisiert nicht das Wesen der Religion selbst, sondern er kritisiert die Theologie, er kritisiert auch das Christentum und er kritisiert vor allem diese geschichtlich aufgetretene Positivität des Christentums.
Okay, ja. Das ist ja schon eine Leistung. Also Feuerbach hat sich ja auch immer wieder, also nicht immer wieder, aber auch stückweise auf Luther bezogen, aber auch explizit die protestantische Bewegung im Gegensatz zur katholischen bevorzugt.
Genau.
Also diese Theologie, also diese Entwicklung der Theologie, die Theologisierung des Glaubens hat auch quasi gewisse Vorzüge gehabt zum vorherigen.
Ja, genau. Ja, also bei Luther konnte er einen relativ guten Garanten für seine Thesen gewinnen. Also die zweite Auflage des Wesens des Christentums ist auch durchsetzt mit Luther-Zitaten im Anhang. Quasi er versucht sich da quasi seinen theologischen Gewährsmann dran zu ziehen. Und er versucht ihn quasi dadurch als Verbündeten zu gewinnen, dass eben bei Luther es darum geht, dass er sagt, die Kirche hat sich selbst überformt. Die Kirche ist quasi zum Selbstzweck geworden. Die Kirche ist nicht mehr, da geht es nicht mehr um Religion, da geht es nicht mehr um Glauben. Und dementsprechend muss man eben die christliche Religion auf ihren Glauben zurückführen und auch nur sich innerhalb des Glaubens bewegen, also nach Feuerbach. Und dementsprechend, dadurch, dass sich die Religion, das Christentum eben auf ihren Glauben beruft und auch nur im Glauben Gott haben kann, also den Gott, den gibt es nicht einfach irgendwo, der schwebt nicht über dem Himmel, sondern der Gott ist genau da, wo ich glaube. Und das ist für Feuerbach quasi etwas, noch nicht ganz in der Schärfe, wie Feuerbach es selbst sieht, aber für Feuerbach ist es so, dass Luther quasi seine anthropologische Wende der Religionsphilosophie vorweggenommen hat. Ja.
Jetzt taucht quasi Marx auf. Also wir haben, glaube ich, soweit ist Feuerbach verstanden, was er gemacht hat, was davor passiert ist und wie er sich positioniert. Und jetzt taucht halt Marx jetzt mit diesem Brief beispielsweise auf. Mhm. In dem Brief von 42 an Ruge schreibt ja Marx, dass er vorhabe, die Religion mehr in der Kritik der politischen Zustände als die politischen Zustände in der Religion zu kritisieren, wie es vermeintlich wahrscheinlich Feuerbach täte. Natürlich ist es dazu nie gekommen. Von Marx gibt es keine religionspolitischen oder religionsphilosophischen Schriften. Es gibt immer wieder nur Hinweise, dass er mal daran gedacht hätte. Da finden sich einige Briefe zwischen Marx und Ruge, wo er das dem Ruge sagt, ja, ich werde bald dir Aufsätze schicken zum christlichen Glauben, zur Religion etc. pp. Kommt bei Ruge aber nie an. Dann gibt es auch einige sehr, wie soll ich sagen, von heutiger Sicht lustig zu lesende Reaktion von Ruge, wo er dann Marx rügt und mahnt, ihn dann endlich mal zu schicken und wo es denn mal alles hier bleiben würde und er wird doch bald die Rechnungen auch schreiben und das Geld schicken müssen. Marx natürlich hat das alles überhaupt gar nicht bedacht und hat immer anderes zu tun gehabt und er hatte auch anderes zu tun, er war ja Politiker in dem Sinne, dass er Politik betrieben hat, aktiv und mal ins Exil musste, mal dort auch die Mittel gar nicht mehr hatte, das zu machen. Und natürlich gab es dann auch irgendwann die Arbeit zu der politischen Ökonomie, die ja dann wegweisend wird. Da gibt es ja die ganz berühmte Aussage von Marx in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, wo er sagt, für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendigt, Und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Also die Religionskritik hat einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft zu Marxens und Feuerbachs Zeiten. Doch ist sie für Marx nicht mehr einen besonderen Akt wert, sie nochmal durchzuziehen oder sie zu verschriftlichen, da sie vermeintlich schon erledigt ist. Wahrscheinlich auch in Form der Erledigung Feuerbachs. So, und diese immer wieder kleinen Aussagen von Marx, die verstreut sind hier in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, in der Einleitung. Es gibt auch Aussagen wie Opium, Religion ist Opium des Volkes, im Kapital, überall gestreut, aber nicht geschlossen. Es gibt kein geschlossenes marxistische Religionskritik, aber jetzt würde man denken, wenn man dieses Zitat hier liest, was auch so 44er, 43er erschienen ist, die Kritik der Religion ist im Wesentlichen beendigt. Sagt er, haut aber dann zwei, drei Jahre später, 44, 45, schreibt er dann die Feuerbach-Thesen, wo er dann mit Feuerbach, mit dessen Religionskritik, hart vor Gericht geht. Dazu möchte ich eine Aussage von Marx rausholen, die jetzt nicht von den Thesen ist, aber die ich einer Feuerbach-Aussage ganz klar gegenüberstellen kann, wo dann der Vassilis vielleicht drauf eingehen kann. Und zwar schreibt Marx in der deutschen Ideologie, wo auch die Feuerbach-Thesen mit enthalten sind, aber es ist ein anderer Textteil. Es sind ja zusammengefügte Fragmente, dieses ganze Werk. Da schreibt Marx auf jeden Fall: Man kann die Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch das, was man will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Ein Schritt, der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Das kann man als eine direkte Reaktion auf Feuerbach lesen, der im Wesen des Christentums auch davon schreibt, also Marx schreibt, man kann Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch was man will, von den Tieren unterscheiden. Wen meint er mit Mann? Er meint Feuerbach, denn Feuerbach hat geschrieben, das Wesen des Menschen ist im Unterschied vom Tiere nicht nur der Grund, sondern auch der Gegenstand der Religion. Aber die Religion ist das Bewusstsein des Unendlichen. Sie ist also und kann nichts anders sein als das Bewusstsein des Menschen von seinem, und zwar nicht endlichen, beschränkten, sondern unendlichen Wesen.
Ja, es ist in dem Sinne eigentlich eine ziemlich interessante Sache, dass eben auch Marx eben sagt, also Mensch unterscheidet sich vom Tier durch die Produktion, eben durch die Praxis, durch das tätige Handeln. Und eben Feuerbach im allerersten Satz im Wesen des Christentums sagt er, die Religion beruht auf dem wesentlichen Unterschiede des Menschen vom Tiere. Die Tiere haben keine Religion. Also Marx geht hier quasi direkt auf Feuerbach ein und sagt eben letztendlich, nicht die Religion unterscheidet den Mensch vom Tier, sondern die Produktion. Und
es ist auch die Produktion, die den Menschen ausmache. Auch wenn Marx jetzt nicht von einem Wesen des Menschen sprechen möchte, wie Feuerbach, weil es ihm ein zu abstrahierendes Prozedere wäre. Aber es ist doch die Produktion, die den Menschen quasi ausmache, was ihn von Tieren unterscheidet. Und während Feuerbach den Menschen ja die Religion ausmache. Also beide betrachten den Menschen und beide kommen zu unterschiedlichen Schlüssen und Konsequenzen aus ihren Beobachtungen. Ja. Findet sich das denn auch in den Thesen über Feuerbach wieder?
Also grundsätzlich ich hätte jetzt so gelesen, die Thesen über Feuerbach haben letztendlich die Quintessenz, also die Kritik an Feuerbach lässt sich quasi runterbrechen darauf, dass Feuerbach es nicht schafft, den Standpunkt der Praxis einzunehmen. Also Feuerbach bleibt letztendlich ein Theoretiker und kommt auch nicht über die Theorie hinaus. Das hast du ja gerade angesprochen mit dem Unterschied von Wesen. Also Marx will nicht von einem Wesen sprechen, weil eben das Wesen des Menschen jeweils auch unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem, wie die sozioökonomischen Verhältnisse und die Produktionsverhältnisse aussehen. Während es aber jetzt bei Feuerbach so ist, dass er versucht, eine anthropologisch gültige Definition des Menschen oder eine Bestimmung des Menschen vorzuführen, indem er eben sagt, der Mensch ist dasjenige Tier oder unterscheidet sich dadurch vom Tier, dass er der Mensch religiös ist und die Religion eben die Vergegenständlichung des innersten menschlichen Wesens ist. Genau, und dementsprechend bleibt eben Feuerbach auf diesem Standpunkt der Theorie, was dann ja, weil, glaube ich, also in der deutschen Ideologie wird dann ja auch kritisiert, dass Feuerbach überhaupt nicht daran denkt, dass andere Kulturen andere Produktionsverhältnisse haben können und dementsprechend auch sich anders entwickeln können. Während es für Feuerbach vollkommen evident ist, dass jeder Mensch und jede menschliche Kultur Religion hat und Religion entwickelt, weil es eben das Wesen des Menschen ist, religiös zu sein. Oder sich selbst im Modus der Religion zu vergegenwärtigen oder sich gegenständlich zu machen.
Da kann man ja dann eigentlich nicht von einer Partnerschaft Feuerbachs und Marx sprechen. Also da wirkt ja jetzt schon direkt diese eine Verteidigungsschrift für Feuerbach von Kein Berliner schon, dass die Autorenschaft bei Marx liege schon sehr mehr als unwahrscheinlich, also nicht nur unwahrscheinlich, sondern unsinnig.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch sehen. Ich glaube, also ich glaube, Marx ist Feuerbach dankbar, eben diese Vorstufe zum Materialismus getan zu haben, dass er eben sagt, nicht, also dass er schon sagt, nicht die Religion macht den Menschen. Nicht Gott macht den Menschen, sondern eben andersrum. Es ist genau umgekehrt, sondern also der Gott und Religion sind gemacht vom Menschen und eben Ausdruck des religiösen Gefühls eines jeden Menschen, einer menschlichen Kultur. Und ich glaube, Marx nimmt es dankend an. Das muss man, glaube ich, schon so eingestehen, aber das fast nicht heißt, dass er da keine Kritik zu üben hat, beziehungsweise keine Kritik üben kann. Genau. Aber es ist auf jeden Fall sehr unwahrscheinlich, dass Marx sich hinstellt und also Feuerbach gegen Strauß verteidigt auf Basis von lutherischen Einsichten.
Wenn wir auch weiter in die Thesen über Feuerbach reinschauen, also jetzt jede einzelne rezitieren und besprechen, das macht nicht viel Sinn in unserem Kontext des Podcasts, jetzt aktuell. Aber wenn wir da weiter reinschauen, du hattest am Anfang davon gesprochen, Feuerbach hat in das Wesen des Christentums zwei Teile, einen wahren anthropologischen und einen unwahren theologischen Teil der Religion besprochen. Diese Zweiteiligkeit, auf die kommt auch Marx in seinen Thesen zu sprechen. Er spricht da von einer Verdopplung der Welt in eine religiöse und weltliche. Quasi die religiöse wäre dann halt Feuerbachs theologische, das unwahr theologische der Religion. Und das Weltliche, von dem Marx hier spricht, ist dann wiederum das anthropologische wahre Wesen der Religion, von dem Feuerbach da spricht. Also Marx gibt zu Feuerbach, dass er von dieser Verdopplung ausgeht. Was er aber Feuerbach kritisiert, ist, dass die religiöse Welt, Feuerbach löst ja die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlagen auf, indem er das anthropologisiert oder materialistisch auffasst, was Religion ausmacht. Er sagt ja, das Prädikat der Liebe, des Guten, was wir Gott und Jesus zusprechen, das ist eigentlich menschlich. Also das sind eigentlich menschliche Prädikate, das müssen wir jetzt begreifen. Das meint Marx jetzt, wenn er sagt, das wird aufgelöst in ihren weltlichen Grundlage. Aber was dann halt Marx kritisiert ist, dass Feuerbach die Religion als ein essentiell menschliches Produkt ansieht oder nicht mal nur Produkt, sondern im Grunde genommen Spiegelung des Bewusstseins, des menschlichen Bewusstseins, während Marx meint, dass die Religion aber eigentlich nicht in das Weltliche aufgelöst werden müsse, sondern der richtige Schritt wäre, die Religion als ein Produkt der weltlichen, der Verhältnisse, der ökonomischen und auch sozialen, politischen Verhältnisse zu sehen.
Ja, ja.
Wenn man das nämlich so sehen würde, löse sich quasi die Wahrheit oder die vermeintliche Wahrheit oder Unwahrheit der Religion von selbst auf. So Marx. Es bräuchte nicht die Kritik der Religion, sondern die Religion wird ja selbst, da sie quasi nur Illusion oder Ideologie ist oder Überbau ist, verliert sie ihren diesen politischen oder bekommt sie erst gar nicht diesen emanzipatorischen Charakter, den Feuerbach ihr zuspricht, sondern es ist quasi nur ein politisches Produkt oder ein gesellschaftliches Produkt, was so genau. Und so also, zu erklären sei.
Ja, also Feuerbach geht ja quasi davon aus, dass der Mensch eben dadurch befreit wird, dass er eben diese Illusion der Theologie einsieht. Es geht eben nicht um den Gott, der außerhalb der Welt steht und der mich geschaffen hat, sondern wenn ich eingesehen habe, dass die Religion eigentlich nur die Vergegenständlichung meines eigentlichen inneren Wesens ist, meine Liebe, meine Güte. Es ist nicht die Güte Gottes und nicht die Liebe Gottes, sondern es ist meine eigene. Wenn ich das eingesehen habe, dann entwickle ich einen ganz anderen Standpunkt meinen Mitmenschen gegenüber. Und das hat der späte Feuerbach dann auch versucht, in so eine Ich-Du-Ethik zu überführen, indem er eben gesagt hat, ich erkenne mich im Anderen, ich erkenne mich im Du und das Du ist für mich quasi jeder einzelne Mensch. Und so hat er eben versucht, quasi den Menschen zu befreien. Also der emanzipatorische Charakter liegt eben darin, dass er sagt, die Religion lässt mich erkennen, dass ich bin und dass ich auf ein Du angewiesen bin. Das ist quasi so die Feuerbachsche Ethik in den späten Jahren.
Und dass wir halt auch, dass der Mensch halt auch eine Gattung ist, dass das uns verbindet.
Genau. Genau. Also ja. Ich bin mit jedem einzelnen Menschen über die Gattung verbunden und die Gattung ist eben letztlich, also die komplette menschliche Gattung ist darin vereint, dass sie ein religiöses Gefühl, ein religiöses Gemüt hat und darin sich eben die Liebe des Menschen zu seiner ganzen Gattung eben äußert. Da wird im Wesen des Christentums, gibt es eine ziemlich interessante Stelle, wo er quasi auch eine Christologie entwickelt. Also Christologie ist quasi die, nimm es mal die Lehre, was Jesus Christus ist, war und getan hat. Und er letztendlich sagen kann, dass eben Jesus das Sinnbild oder das Urbild der kompletten Liebe der menschlichen Gattung zu sich selbst ist. Das ist ein ganz spannender Ansatz, aber ist natürlich für Marx nicht zu gebrauchen.
Also, wenn er eben, ja? Während Hegel quasi laut Feuerbachs Sicht versucht, die Glaubenslehren oder die Theologie mit, also Glauben und Vernunft quasi, die Glaubenslehren mit der spezifischen damaligen Gesellschaft oder Gesellschaftsordnung in Einklang zu bringen, falls ich das richtig verstanden habe, versucht Feuerbach, dass die Gesellschaft oder die damalige spezifische Gesellschaft, Welt mit dem vermeintlich wahren Charakter der Religion in Einklang zu bringen. Und Marx kommt jetzt und sagt, Hegel, nein, Feuerbach, nee, auch nicht. Es gibt hier keinen Einklang zwischen dem und dem, sagt Marx. Es gibt hier kein Schisma zwischen Glaube und Vernunft. Es ist wir haben schon erkannt, dass Religion nicht das ist, sondern das ist. Dass Religion nicht emanzipatorisch ist, dass Religion auch nicht wahr oder unwahr ist. Marx spricht da auch ganz klar, sagt er, dass ob das jetzt wahr oder unwahr ist, ist eine rein scholastische Frage oder scholastische Frage. Mhm. Und es ging ja doch eigentlich darum, wer Veränderung oder Fortschritt oder Emanzipation im Sinne, wie auch Feuerbach möchte, haben möchte oder bezwecken möchte, der muss in die Praxis. Also das Wort der Praxis vielleicht ein bisschen nicht sofort verständlich. Was er damit meint, ist halt die ökonomisch-politischen Zustände und auch Möglichkeiten. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau. Also letztendlich ist es, also wenn ich jetzt die Thesen richtig verstanden habe, geht es ja Marx letztendlich darum, Feuerbach versucht die Wahrheit der Theologie in das religiöse Wesen als ein menschliches Wesen aufzulösen. Aber Marx sagt eben, dieses menschliche Wesen, wo soll das denn bitte vorkommen? Was ist denn das menschliche Wesen? Was ist denn die Gattung des Menschen? Und da sagt er eben, das, was Feuerbach macht, ist letztendlich nichts anderes, was Hegel auch macht, dass er eben sagt, diese Gattung ist das Wesen des Menschen, aber das Wesen des Menschen ist nur ein komplett abstraktes, isoliertes Gebilde, was überhaupt keinen Ansatz mehr an der realen gesellschaftlichen Wirklichkeit hat. Und dass sich letztendlich gesagt werden muss, dass dieses menschliche Wesen eigentlich auch wieder aufzulösen ist, ich glaube, in der sechsten These steht das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Darin muss das Individuum, darin muss der Mensch zurückgeführt werden. Aber das heißt dann eben auch, dass es auch nicht diese abstrakte, isolierte Gattung des Menschen gibt. Und dementsprechend, wenn es keine abstrakte, isolierte Gattung des Menschen gibt, gibt es auch kein Wesen der Religion.
Diese Herangehensweise von Feuerbach, die nennt dann Marx auch bisheriger Materialismus oder spezieller in der neunten These spricht er von der anschauende Materialismus, der dann die, Zitat, Sinnlichkeit nicht als praktische Tätigkeit begreift, sondern ist die Anschauung der einzelnen Individuen und der bürgerlichen Gesellschaft. Also das, was dann Feuerbach da als menschliches Wesen ausmacht, ist im Grunde dann für Marx eigentlich das vermeintliche Wesen der bürgerlichen Gesellschaft, die sich da Feuerbach vorstellt.
Also Feuerbach ist eingebunden in seine eigene bürgerliche Gesellschaft, in seine Vorstellungen. Und das, was er als Wesen des Menschen, als Gattungsbegriff des Menschen aufmacht, ist letztendlich nichts anderes als eben diese bürgerliche Gesellschaft, in der er sich selbst befindet.
Die, in der dann Menschen Rechte haben, Würde haben, die rechtlich gesichert ist, etc. pp. Und das wünscht er sich dann ausgeweitet zu sehen. Und er meint, das wäre genau im Grunde auch das, was die christliche Religion nach Jesus im Sinn hätte. So kommt Marx in der zehnten These zur Aussage, der Standpunkt des alten Materialismus ist die bürgerliche Gesellschaft, siehe Feuerbach und Ausführungen, der Standpunkt des Neuen, er selbst, des Neuen ist die menschliche Gesellschaft oder, Wortspiel nach Marx, die gesellschaftliche Menschheit. Also er stellt dann der bürgerlichen Gesellschaft die kommende, wahrscheinlich sozialistische, menschliche Gesellschaft gegenüber. Also wenn Feuerbach quasi sagt, wir leben in einer Gesellschaft, deswegen sind wir doch mal alle nett zueinander, sagt Marx, ja, aber es muss nicht diese Gesellschaft sein, in der wir jetzt leben und die du vor Augen hast. Gesellschaft kann auch anders funktionieren. Also da ist es auch, dort argumentiert auch Marx quasi gegen dieses vermeintliche Schisma zwischen Individuum und Gesellschaft, was wir bei Libertären oder bei Radikalliberalen wahrnehmen. Dieses Schisma existiert für ihn erst gar nicht. Das ist vielleicht ein Phänomen der bürgerlichen Gesellschaft oder des Diskurses in der bürgerlichen Gesellschaft, aber die eigentliche Gesellschaftlichkeit hat dieses Problem nicht, wenn sie denn sozialistisch gestaltet ist.
Ja, es ist natürlich eine spannende Frage, wie halt quasi Feuerbach konnte natürlich davon gar nichts wissen, weil die Thesen über Feuerbach natürlich nicht veröffentlicht waren. Die waren ja bei Marx irgendwo in der Schublade oder die waren ja nur als Manuskripte irgendwo vorhanden, oder?
Genau, ja, die Thesen waren fertig, es waren halt 11, ich glaube, man kann es Aphorismen nennen, ne? Es sind 11 kurze Angriffe, und die Manuskripte, von denen du sprichst, sind dann halt die Manuskripte, die man als die deutsche Ideologie kennt. Das sind auch so drei Kapitel, eins Ad Feuerbach zu Bruno Bauer und Max Stirner. Aber das sind genau, die sind nur manuskriptartig enthalten und zu Lebzeiten nicht veröffentlicht wurden. Genau. Da konnte Feuerbach nichts gegen machen damals.
Ja, es wäre natürlich eine spannende Frage, wie er darauf reagiert hätte, weil ich meine, gerade die siebte These, die nimmt ja quasi all das aufs Korn, was Feuerbach eigentlich beabsichtigt hat, aber wenn er sagt, Feuerbach sieht daher nicht, dass das religiöse Gemüt in Anführungszeichen selbst ein gesellschaftliches Produkt ist und dass das als abstrakte Individuum, das er analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform angehört. Und wir haben ja gerade gehört, das ist eben die bürgerliche Gesellschaftsform, die dieses religiöse Gemüt, was Feuerbach beschreibt, eben ausmacht. Es wäre natürlich eine spannende Frage, wie Feuerbach darauf reagiert hätte, wie er quasi versucht hätte, das Wesen der Religion zu beschreiben in eben einer Gesellschaft, die eben, oder in einem Kontext einer Gesellschaft, oder dass sich Feuerbach eben klar ist, dass Gesellschaft auch durch veränderbar ist, dass es kein starres Konstrukt ist, das er da beschreibt. Also Marx wirft Feuerbach ja hier vor, dass er einfach einen sehr beschränkten Horizont hat. Ja, es ist natürlich, also es gibt natürlich so andere Versuche, wie Feuerbach versucht, damit umzugehen, dass er eben gerade versucht, eben von diesem christlichen Glaubensverständnis sich ein bisschen zu lösen, dass er sagt, okay, das Wesen des Glaubens ist Liebe und Güte als Wesen des Menschen, dass er eben später nochmal in anderen Vorlesungen zum Wesen der Religion, das ist jetzt nicht mehr das Wesen des Christentums, sondern zum Wesen der Religion, eben sagt, dass dieses religiöse Gefühl einer jeden Religion eben davon handelt, dass der Mensch sich grundlegend abhängig fühlt. Also es ist ein Abhängigkeitsgefühl. Und da ist Feuerbach dann tatsächlich der Meinung, dass das jeder Gesellschaft und jedem Menschen zu eigen ist, weil der Mensch eben nicht für seine eigene Geburt verantwortlich ist, er ist nicht für sein eigenes Sterben verantwortlich. Und letztendlich ist er auch abhängig von der Gesellschaft, in der er sich befindet. Also es ist letztendlich immer weiter ein Abhängigkeitsgefühl, was sich eben auf Leben und Tod erstreckt. Und dieses Abhängigkeitsgefühl ist dann letztendlich für ihn dann das Wesen der Religion. Das geht dann noch ein bisschen weiter als das, was er im Wesen des Christentums beschreibt. Das ist dann natürlich dann die Frage, ob das dann das treffen würde, was Marx hier an Feuerbach kritisiert.
Ja, also die Frage, warum oder wie es dazu kam, dass das, wie hätte wohl Feuerbach geantwortet? Ich glaube, Marx, es wird spekuliert, dass Marx halt bewusst diese Schriften nicht veröffentlicht hat damals. Es gibt auch immer wieder Verweise, wo er schreibt in Briefen, ja, an der nagenden Kritik ist das dann hängen geblieben. Also, am wahrscheinlichsten aus meiner Recherche oder meiner Auseinandersetzung ist es, dass er diese für, wie es auch eigentlich in dem Zitat aus seiner Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie steht, dass er halt sie für nicht primär wichtig erahnt hat. Also, denn die Auseinandersetzung von Feuerbach und auch Bauer und Stirner und also diesem bestimmten Kreis sind halt wirklich, wie Marx es sagt, sind scholastische Auseinandersetzungen, sind theoretische Auseinandersetzungen, sind kulturtheoretische Auseinandersetzungen. Das würde heute im Feuilleton vielleicht erscheinen. Oder, also unter anderem auch auszugsweise. Natürlich wird es erstmal in einem Journal erscheinen und sonst was, aber es wird natürlich auch dann dort weiterverwertet. Und Marx hat sich aber dahingehend, auch wenn er der Philosophie nicht quasi den Rücken kehrt, hat er sich ja mit der politischen Ökonomie sehr stark angefangen auseinanderzusetzen. Und nachdem er für sich erkannt hat, dass es die Ökonomie ist, die federführende Kraft der Gesellschaft ist oder der Welt, in der wir leben, hat es dann für ihn auch keinen Sinn mehr gemacht, sich dann noch damit zu befassen, denn volle Konzentration muss in die politische Ökonomie oder in die Untersuchung der politischen Ökonomie gebracht werden. Und so kam dann ja auch, ich glaube, wieder 44, 45, seine wie heißen sie denn, politisch-philosophischen, ökonomisch-philosophischen Manuskripte, hat er dann entwurfsartig geschrieben. Also es ging sehr schnell Schlag auf Schlag für Marx. Er hat sich damit auseinandergesetzt, er hat schnell für sich erkannt, nee, und wollte niemanden wahrscheinlich auch auf die Füße treten. Es gibt einen Briefwechsel zwischen Marx und Feuerbach aus dem Jahr 43. Er liegt mir leider nicht vor, ich konnte nicht reinsehen, aber ich weiß, es gibt diesen. Was jetzt da genau drin steht, weiß ich nicht. Ja, also das ist dann wahrscheinlich der Grund. Ich glaube, hätte Marx es veröffentlicht, hätte Feuerbach wahrscheinlich weiter sich verteidigt. Und wahrscheinlich auch unter Pseudonym. So wie es auch mit kein Berliner vielleicht geschehen ist. Wir wissen es nicht genau. Ja.
Ja, ich hätte vielleicht noch ein Zitat aus der deutschen Ideologie, das habe ich extra rausgeholt, weil es das irgendwie relativ gut auf den Punkt bringt, was du gerade eigentlich gesagt hast. Also er muss sich nicht mehr mit Feuerbach beschäftigen, weil das, was Marx beschäftigt, eben ein Standpunkt der Praxis ist, der über die Theorie oder über den anschauenden Materialismus eben hinausgeht. Und er schreibt eben in der deutschen Ideologie, also Feuerbach, will das Bewusstsein über diese Tatsache etablieren. Er will also, wie die übrigen Theoretiker, nur ein richtiges Bewusstsein über ein bestehendes Faktum hervorbringen, während es den wirklichen Kommunisten darauf ankommt, dies Bestehende umzustürzen. Also er will es nicht nur erkennen, er will es auch umstürzen. Wir erkennen es übrigens vollständig an, dass Feuerbach, indem er das Bewusstsein gerade dieser Tatsache zu erzeugen strebt, so weit geht, wie ein Theoretiker überhaupt gehen kann, ohne aufzuhören, Theoretiker und Philosoph zu sein. Also es trifft, glaube ich, genau das, was du gerade gesagt hast. Also es klingt auch ein bisschen nach einem kleinen Diss gegenüber Feuerbach, glaube ich. Also er geht so weit, also erstmal anerkennt, er geht so weit, wie ein Theoretiker überhaupt gehen kann, aber er ist halt immer noch Theoretiker. Er kommt halt nicht zur Praxis.
Genau, er bleibt in der Sphäre der Philosophie. So,
Genau.
er bringt alles, was er erkennt, vielleicht auch Missstände der bürgerlichen Gesellschaft, die er vermeintlich erkennt, wie Armut und sonstiges. Darüber spricht der Feuerbach auch, Elend der armen Bevölkerung gegenüber
Ja.
dem Wohlstand der Kirche als Institution. Erkennt er, aber er versucht halt alles in die Philosophie überzubringen. Was er aber auch selbst eigentlich auch Hegel ein Teil selbst vorgeworfen hat. Also ich finde es ein bisschen interessant, dass Feuerbach zwar Hegel bestimmte Fehler oder vermeintliche Fehler oder Lücken in seiner Logik vorwirft, sie aber selbst nicht wirklich, diese Lücken selbst nicht wirklich füllt oder auch nicht wirklich umdenkt und sondern eigentlich in derselben Logik bleibt, Sachen halt
Ja.
zusammenzubringen. Also das Gespaltene unserer Realität, also diese Ungerechtigkeit, sage ich jetzt mal salopp, nicht als erkennt Feuerbach nicht als Produkt von menschlichen politischen Tätigkeiten an,
Ja.
sondern Fehltritte, theologische
Ja,
oder
ja.
kulturelle oder sonstige Fehltritte.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube letztendlich, also das, was Feuerbach ja Hegel vorwirft, dass er nur den abstrakten, absoluten Geist und nicht beim Menschen ankommt, ist ja letztendlich das, was Marx dann Feuerbach vorwirft, dass er eben sagt, er bleibt auch nur auf dem Standpunkt des abstrakten Menschen stehen. Also gut, Marx nennt es natürlich einen alten Materialismus, aber es liest sich schon ein bisschen so, dass Marx bei Feuerbach schon anzweifelt, ob es überhaupt ein echter Materialismus sein kann. Wenn er eben schreibt, es geht hier um eine abstrakte Gattung und nur ein abstraktes Individuum in der bürgerlichen Gesellschaft und nicht um die konkrete menschliche Gesellschaft.
Ja, danke dir, Vassilis. Danke für die Ausführungen. Danke nochmal für diese letzte Zusammenfassung. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, dass das zufriedenstellend war, auch ohne Alexandros, und dass es einen angenehmen Hörer-Zuhörungsverlauf genommen hat. Vassilis, ich hoffe, du warst zufrieden, konntest alles loswerden, was du heute loswerden wolltest. Ich hoffe, ich weiß nicht. Ich sage immer, du bist Feuerbach-affin. Heißt jetzt nicht, du bist jetzt kein Feuerbachianer. Also so wie ich jetzt dich auch verstanden habe, kannst du dem nicht viel abgewinnen, jetzt mit der Religion die Welt zu befreien.
Sagen wir es so, ich bin kein Feuerbacherianer, aber ich finde ihn schon interessant. Das muss man schon zugestehen. Also es ist ein extrem spannendes Denken, wie man quasi versucht, Religionsphilosophie zu betreiben nach Hegel. Und da zählt Feuerbach eben schon zu den ganz Großen eben in dieser Problemgeschichte nach Hegel. Deswegen, genau, ich würde ihm jetzt in den wenigsten Punkten wirklich zustimmen, aber das ist eine andere Geschichte. Es geht ja erstmal darum, ihn zu verstehen, was er eigentlich will.
Und jetzt haben wir ihn alle verstanden. Ich hoffe, wir haben auch Marx ein bisschen besser verstanden als bisher. Heute, das war zumindest der Versuch, nicht nur in verkürzten Zitaten und polemischen Entsätzen, sage ich mal, Marx irgendwie zu verbreiten und zu verteidigen, sondern mal wirklich reinzugehen in die Auseinandersetzung. Und sie wiederzugeben und vielleicht auch im Nachhinein mit dem Blick, mit dem retrospektiven Blick zu bewerten.
Ja.
Gut, dann werden wir, Vassilis, ich glaube, wir sprechen uns noch mal hin und wieder.
Ja, sehr gerne.
Ansonsten vielleicht ergibt sich noch mal eine nächste Möglichkeit, dich noch mal hier zu haben. Wahrscheinlich, du weißt wahrscheinlich auch mehr als jetzt nur Feuerbach. Ich glaube, Schleiermacher bist du auch sehr bewandert. Und auch die ganze spekulative Sorte von damals ist dir bekannt, ne? Schelling, Fichte.
Genau, also da Können wir gerne nochmal drüber reden, wenn es denn dann, wenn es keine anderen Themen gibt.
Okay. Und dann hoffen wir auch, dass der Alexandros dann auch bereit ist und auch wieder die Muße und die Zeit hat. Die Muße hat er immer, nicht falsch verstehen, dass er auch die Zeit oder die Möglichkeit hat, teilzuhaben. So, genau, jetzt habe ich es in die Länge gezogen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht. Wann ihr das hört, ist eure Sache. Aber ich hoffe, ihr seid glücklich. Und wenn ihr unglücklich seid, hoffe ich, dass ihr so auch wie Marx und auch zum Teil Feuerbach genau Bescheid wisst, warum ihr unglücklich seid und das auch formulieren könnt. Es wäre zu unser aller Freude und auch zu unser aller Besten. Vasilis, auf Wiedersehen.
Mach's gut, vielen Dank.